Aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Sie traten zu ihm und fassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen.
Ja, Markus und ich, wir hatten die gleichen Gedanken. Diese Filmszene, die ihr vorhin gesehen habt, es ist eine Filmszene, die mich immer wieder berührt. Wir sehen diesen Film, versuchen den einmal im Jahr zu Ostern zu sehen. Und da ist 2 Stunden lang Leid, da ist 2 Stunden lang Tod, Blut zu sehen. Und dann geht es eine halbe Minute, eine Minute, wo Jesus aufersteht. Und das ist für mich die Filmszene aller Filmszenen, die es gibt. Licht, Hoffnung, Freude, man spürt es schon da. Neues hat begonnen und es ist nichts mehr, wie es war. Aus Dunkel wird Licht, oder wir können auch sagen, Begegnung mit dem Auferstandenen. Und Markus hat es gelesen, dass Matthäus davon berichtet, wie die beiden Frauen, Maria aus Magdala und auch die andere Maria, das Osterwunder miterleben. Es ist Himmel und Erde in Aufruhr und ein Erdbeben geschieht, der Stein wird weggewälzt und ein Engel, er kommt im Licht, Wächter fallen ohnmächtig um. Und diese Frauen wollen eigentlich nur ganz still Abschied nehmen und sie wollen sich dem Schmerz hingeben. Sie wollen vielleicht den Erinnerungen nachhängen und für sie ist es eigentlich Dunkelheit in ihrem Herzen. Für sie ist etwas zusammengebrochen. Und jetzt muss sie der Engel erst einmal beruhigen. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Sie haben große Furcht. Naturgewalten sind da im Spiel. Und das Licht Gottes durchbricht die Todesgrenze und das Dunkle. Und der Engel erdeutet dieses Wunder in den Worten: Sie brauchen keine Angst zu haben. Der gekreuzigte Jesus, er ist auferweckt worden von Gott und die Frauen werden hingesandt zu den anderen Jüngern, um ihnen von diesem Wunder zu berichten und zu sagen, dass sie nach Galiläa gehen sollen, wo Jesus den Jüngern erscheinen wird. Jesus sagte am Kreuz: siehe, ich mache alles neu. Und diese Botschaft, sie ist wirklich revolutionär. Sie ist wirklich neu und sie berichtet von dieser anderen Seite des Todes, von dem wir alle nichts wissen, weil wir es nicht erlebt haben. Jesus ist seinen Weg konsequent ans Ende gegangen und unseren Weg auch. Und der Tod, der eigentlich unser Tod ist, diesen Tod hat er durchlitten. Und er ist nicht tot geblieben und Gott hat ihn ins Leben gerufen und er hat ihm Recht gegeben. Und mit ihm wird jeder, der sich Jesus anvertraut, wird leben. Wir dürfen von Jesu Auferweckung wissen. Wir sollen Mut und Hoffnung nehmen und es darf unser Leben hier und heute verändern. Licht bricht von der Auferweckung, von der Auferstehung in unsere Dunkelheit. Wie in der Filmszene und wie ihr es erlebt habt, als ihr in diesen Saal kamt, das ist die Realität. Das ist die Dunkelheit, das ist Satan, das ist die gefallene Welt. Und dann kommt Licht hinein in unsere Dunkelheit durch Jesus. Und Jesus, der Auferstandene, er begegnet uns verkrümmten Menschen und er sagt zu dir und zu mir, ich hab dich lieb. Und er streckt die Hand nach uns aus und er hilft uns über den Graben des Todes, über die Trennung von Gott. Und wir kommen so in die Gemeinschaft mit Jesus. Wir sind jetzt sein Bruder und seine Schwester. Und wir sind in der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Diese Auferstehung wird immer wieder von vielen in Zweifel gezogen. Ich habe eine Zahl gelesen. Ich glaube aber immerhin noch 40-50% der Deutschen glauben, dass es die Auferstehung gegeben hat. Ist es wahr oder ist es Einbildung? Ist es vielleicht nur eine Projektion von enttäuschten Anhängerinnen? Ostern bricht herein in unsere vergängliche Welt und es gibt keine Vergleiche mit Erlebten. Wir können Ostern nicht beweisen, indem wir auf andere Auferstehungen hinweisen. Der Beweis ist die Auswirkung, die Ostern hat. Die Auswirkung, die die Auferstehung hat, zuerst bei den Frauen, dann bei den Jüngern und auch bei uns bis heute. Gott handelt frei und er handelt souverän. Aber diese Auswirkungen, sie basieren auf einem wirklichen Ereignis. Jesus ist auferstanden. Das bezeugen viele Menschen in der Bibel. Das bezeugen unsere Erfahrungen, die wir in unterschiedlicher Weise mit Jesus gemacht haben. Trotz Wächter und Sicherheitsvorkehrungen gibt es ein leeres Grab. Und wäre es nicht leer gewesen, hätte es auch keine Gerüchte von Diebstahl gegeben. Die Engelsbotschaft hat das Unfassbare erklärt. Jesus ist von Gott auferweckt worden. Er, der gewirkt, gepredigt, geheilt, geliebt hat. Und die Frauen laufen zu den Jüngern und begegnen dem Auferstandenen. Sie umfassen seine mit Nägeln gekennzeichneten Füße. Er ist wirklich auferstanden. Nicht nur seine Seele oder eine Jesus-Idee. Und er macht sich mit seinem Gruß erkennbar als der, der mit ihnen gelebt hat. Matthäus, er lädt uns ein, Ostern als für uns Ernst und auch für uns selber Lebensentscheidung zu verstehen. Und mit Jesus können wir auch in der dunkelsten Nacht rechnen. Mit sämtlichen Lebensproblemen und Todesängsten, die wir haben. Jesus ist selbst auferweckt worden. Und sein Leben ist auf dieser Erde nicht ausgelöscht worden. Es war seine Nähe zu den Armen, zu den Ausgegrenzten, zu den Kranken und den Schuldnern. Es ist für uns ein bleibendes Beispiel und Orientierung. Das Kreuz von Karfreitag, es macht Sinn und es erhält seinen Sinn. Und wirklich alle zum Tode führenden Dunkelheiten, Sünden und Schuld ist dort vergeben worden. Die letzte Macht im Leben hat Gott und sonst niemand. Und was es an Karfreitag nach Ohnmacht und Niederlage für die Jünger aussieht, ist ein Zeichen seiner Macht und seiner Herrlichkeit geworden. Was Jesus durch den Tod hindurch getan hat und gegangen ist, diesen Weg, bedeutet, dass er von der Auferstehung her neu gesehen wird. Gott spricht durch Jesus selber in seinen Taten und Worten. Es wird deutlich durch die Auferstehung, wie Gott mitten unter uns Menschen ist. In Jesus, ich und der Vater sind eins. In Jesus, in seinen Worten und in seinen Taten. Und es wird deutlich, welche Kraft Gott hat. Er hat den Tod überwunden und er hat das Nein des Lebens, diese vergängliche Welt, in ein Ja verwandelt. Er hat die Macht des Todes gebrochen und uns als Menschen auch ein Ja geschenkt. Und aus der Trauer der Menschen hat er Hoffnung gegeben. Aus der Bedrückung Zuversicht. Aus Dunkel Licht, wie wir das vorhin gesehen haben. Und der Text Matthäus sagt uns auch, die Jünger werden aufgefordert, nach Galiläa zu gehen. Und wir sind genauso aufgefordert, nach Galiläa mitzugehen. Und die Jünger, sie gehen nach Galiläa. Und ich möchte an einer weiteren Begegnung es zeigen, wie aus Dunkelheit im Leben eben Licht werden kann. Eine Begegnung der von Jesus mit Jüngern am See Genezareth, die dies noch einmal verdeutlicht. Ich lese den Text, wenn ihr es nicht lesen könnt, kein Problem. Ich lese es nochmal. Johannes 21, Vers 4. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und sie antworteten ihm: Nein. Und er sprach aber zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr's finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da sprach der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und halte das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, und desgleichen auch die Fische. Und weiter im Matthäus Evangelium, Kapitel 28, Vers 16, da steht noch: Aber die Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Jetzt begegnet hier Jesus Jüngern am See. Und im Vers 1 kann man lesen, dass sich Jesus den Jüngern offenbart, und zwar nicht allen, sondern hier lesen wir von 7 Jüngern. Und diese 7, die gehen fischen. Und ich denke, wir haben das irgendwo schon mal gelesen im Leben von Jesus und im Leben der Jünger. Wir kennen das doch. Fischende Menschen, die ihre Kreise ziehen, die mit dem Boot unterwegs sind, nichts fangen, zurückkommen. Jesus begegnet ihnen, auf sein Wort hin werfen sie ihre Netze wieder aus. Wir kennen das. Männer drehen als Fischer auf dem See ihre Kreise und holen die leeren Netze wieder ein. 3 Jahre sind vergangen. 3 inspirierende Jahre in der Nachfolge Jesu und 2 Begegnungen mit dem Auferstandenen in den letzten Tagen lassen die Jünger wieder fischen. Können wir sagen, sie fallen in ihr altes Gewohnheitsmuster zurück? Jesus hatte sie doch auf dem Berg beschieden. Und vielleicht waren sie auch dort, aber sie haben ihn nicht angetroffen. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, sie sind jetzt wieder unten am See. Und da drehen sie ihre Runden. Es scheint in diesem Text, als ob, so lese ich es heraus, als ob die letzten 3 Jahre vielleicht für sie vergebens gewesen wäre. Sie scheinen in ihr altes Leben zurückkehren zu wollen. Wo stehen wir geistig? Sind wir auch unten am See oder sind wir oben auf dem Berg? Jesus spricht sie an. Die Jünger, sie erkennen ihn nicht, sie wissen es noch nicht, dass es Jesus ist. Und er weiß ganz genau, dass wir dazu neigen, aufzugeben und unsere Ziele nicht zu erreichen. Dass wir da aufgeben und uns auch mit der Sicht vom See auf den Berg begnügen. Und er weiß, dass wir zurückkehren zu unseren alten Fallstricken und unseren leeren Netzen, zu unseren Wutausbrüchen, zu unseren alten Unreinheiten, zu unserer vielleicht 80 Stunden Arbeitswoche, zu unserer Geldsucht, zu unserer Angst, zu unserer Flucht vor den Lebensstürmen, zum Weglaufen vor unserer Verantwortung, vor unserem Zaudern und Zögern, zu unserem Fallen in immer wieder alte Muster. Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier, sagt man. Dein Nicht-Zuhören, dein Gehen des geringsten Widerstandes, dein Mangel an Konzentration auf seine Mission. Es scheint, als hat sich dein Leben nicht groß verändert und du gehst wieder fischen. Ist das nicht unsere Geschichte? Wir begegnen Jesus, wir bekehren uns, wir sind begeistert, wir wollen das Leben mit ihm auch gut meistern, wir wollen ihm auch dienen. Und nach einigen Jahren sind wir wieder unten am See. Da, wo eben nicht das Licht scheint, da, wo es dunkel ist, wo vielleicht und eher trüb. Und Jesus erfragt sie, ob sie etwas gefangen haben. Und niemand erkennt seine Stimme. Und daraufhin sagt Jesus, dass sie noch einmal die Netze auswerfen sollen. So wie er es vor einigen Jahren schon einmal gesagt hat. Und es klingelt bei den Jüngern einfach noch nicht. Und vielleicht vergessen wir auch oft, wie Jesus mit uns arbeitet und was er von uns verlangt und was er für uns getan hat. Und Jesus, er vollbringt ein Wunder und er beschenkt die Jünger mit einem Netz voller zappelnder Fische. Und dieses Wunder hatten sie auch schon einmal erlebt. Neigen wir auch dazu, das Große und die Wunder, die Jesus in unserem Leben schon getan hat, einfach zu vergessen. Und Johannes, er begreift es als Erster und er spricht zu Petrus, es ist der Herr. Es ist gut, dem anderen nicht nur Mitleid zu zeigen, sondern ihm auch von den Dingen zu erzählen, die mit uns passieren, weil wir es mit niemand Geringerem zu tun haben als mit Jesus. Es ist gut, auf diese Dinge zu sehen, die Jesus im Leben wirkt und dass er mittendrin ist und es auch dem anderen und mir selber zu sagen. Und die Jünger, sie kommen an Land, Jesus mitten unter ihnen. Er will mit ihnen Gemeinschaft haben, ihnen in die Augen sehen, mit ihnen essen. Er hat ein Feuer gemacht mit Broten und Fischen. Komisch an dieser Geschichte ist, dass wir diese Zurückhaltung der Jünger spüren. Sie sind nicht freudestrahlend, laufen sie auf Jesus zu. Sie scheinen sehr zurückhaltend zu sein. Niemand isst. Vielleicht haben sie sich ertappt gefühlt, weil sie unten am See sind und nicht auf dem Berg, weil sie ihrer Alltagsbeschäftigung nachgehen. Und Jesus ergreift die Initiative und er fordert sie auf, ihre gefangenen Fische zu bringen. Er hat ein Feuer gemacht und inmitten ihrer Krise sitzt er am Ufer des Sees und wartet auf sie. Er will es in ihn persönlich anfachen, was für sie persönlich verloren zu sein scheint. Und Jesus, der Schöpfer der Welt, er, der der Schlange den Kopf zertreten hat, der die Macht der Sünde zerbrochen hat, der Herrscher der Mächten und Gewalte, der Kräfte und Herrscher, er macht Feuer für die Jünger. Jesus, er will Zeit mit den Jüngern verbringen und ihr Feuer im Innerstes wieder entfachen. Und er will auch unser Feuer für ihn wieder entfachen, falls es ausgegangen ist. Das ist Auferstehung für mich. Das ist das, wenn wir in einen Raum hineingehen, der dunkel ist und es wird Licht. Das ist Wärme, das ist Liebe gegen Kälte und Dunkelheit. Du hast schon vielleicht vieles mit Jesus erlebt, aber lass dir gesagt sein, es kommt noch etwas, dein Bestes kommt noch. Du bist nicht zu alt oder zu schlapp oder zu klein. Jesus will mit dir Gemeinschaft haben und leben, in einer Beziehung leben. Er will dein Herz stärken und er will dir ein neues Herz schenken. Jesus, der König der Weltenlenker, er kümmert sich um dein Feuer, um deine Brote und deine Fische. Und er lässt es nicht verbrennen. Vor ein paar Tagen habe ich zum ersten Mal gegrillt in diesem Jahr. Ich mache das sehr gern. Und natürlich habe ich ein paar Würstchen anbrennen lassen. Steaks habe ich gegrillt. Das passiert so. Ich liebe Feuer mit Kohlen. Und das passiert so. Ein kleiner Verlust, da ist immer drin. Und so werden eben ein paar Dinge vergrillt oder angeschwärzt. Aber ich bin sicher, so wie Jesus gegrillt hat, er hat das sich um Details gekümmert, er hat das perfekt gemacht. Passiert euch das auch, dass nicht alles gleichmäßig und unverbrannt ist? So manchmal passiert es eben. Jesus, er kümmert sich um jedes Detail in unserem Leben. bringt von den Fischen, die ihr gefangen habt. Und eigentlich war es doch Jesus, der ihnen die Fische geschenkt hat, diese 153 Fische. Jesus teilt aus, er gibt und er macht damit uns Menschen wichtig. Es sind unsere Fische. Er gibt uns eine bedeutende Rolle und er sorgt dafür, dass wir gebraucht werden. Jeder von euch hat Gaben und Talente, jeder. Unsere Gaben, unsere Talente, unsere Wesen, all das gehört zu diesem Überfluss an Fischen, die Jesus in unser leeres Netz legt. Und manchmal denken wir, warum macht Gott nicht mehr? Aber ich glaube, er steht auch zu unserer Verantwortung und er ermutigt uns, unsere 153 Fische zu teilen. Die Verantwortung zu übernehmen, unsere Gaben auszuteilen an unsere Umgebung. Wir haben nichts, was wir nicht empfangen hätten und was wir nicht geben könnten. Und Jesus, er weiß es, wo du ihn vergessen hast und wo du dich im Kreis drehst, obwohl du viel mit ihm erlebt hast. Er weiß das alles und er lädt dich trotzdem ein, mit ihm zu essen. Er will dir dieses Feuer geben, er will dich versorgen und er will dir die Kraft geben für deine Aufgaben, er will dich ermutigen. Und so wie er es auch mit Petrus gemacht hat, indem er ihm dreimal die Frage stellte, hast du mich lieb? Er führt Petrus dahin, seinen früheren Verrat noch einmal zu durchleben. Ich bin sicher, dass Jesus Petrus vergeben hatte. Aber für Petrus war es wichtig, von der Last dieser Schuld befreit zu werden. Das ist Auferstehung. Er wurde befreit, um Jesus neu nachzufolgen. Jesus erheilt, er rüstet neu aus. Und ein neuer, veränderter Petrus, er ging daraus hervor. Möglich durch die Kraft Gottes, durch die Kraft der Auferstehung, Heilung, Vergebung, erneuerte Beziehungen. Dieses Bild hat mir Simone auch digital zur Verfügung gestellt. Und was mich, seht ihr auch da unten, dieses Licht, es ist ganz stark und es ist im Vordergrund. Und ich denke, das ist das, was wir vielleicht oft vergessen. Auf dem Bild hier sieht man es gut. Hier, oder wo ich es angeschaut habe, habe ich mir so diese Gedanken gemacht. Ihr habt vielleicht andere Gedanken, das ist auch gut. Aber ich habe mir gedacht, das sind auch so weiße Flecken. Das können auch so Lichter sein. Die sind so nebensächlich. Und ich denke, oft schauen wir auf diese kleinen Lichtlein da. Das ist für uns der auferstandene Jesus. Aber in Wirklichkeit, im ganzen Universum, ist die Kraft und die Macht des Herrn und des auferstandenen Herrn sichtbar. Und oft schauen wir auf diese kleinen Lichtlein. Die sind vielleicht so nebenbei entstanden, so kleine Kleckse, aber dieses Licht und die Kraft Jesu, die ist allmächtig und durchdringt das ganze Universum, die ganze Schöpfung. Und oft haben wir nur die Kleinheit und die Nichtigkeit und kleine Dinge vor Augen und denken, unser Gott, unser Jesus ist so klein. In Wahrheit ist er so groß mit einer solchen Kraft. Aus Dunklem wird Helles. Die Kraft Jesu ist stärker wie der Tod. Das Helle, die Kraft, sie ist im Vordergrund. Frauen begegnen Jesu traurig und sind voller Freude, als sie ihm begegnen. Und aus einem leeren Netz wird ein volles. Und Jesus, der Auferstandene, er ist mittendrin in unseren Nöten, in unseren Sorgen, in unserem Weglaufen, in unserem ausgehenden Feuer. Und er möchte uns neuen Mut und neue Kraft und Zuversicht geben, Vergebung und Versöhnung für unser Leben und für unsere Beziehungen. Er möchte sie uns zusprechen und er möchte mit uns in Galiläa nicht unten am See sein, sondern auf der Höhe, auf dem Berg, mitten in unserem Leben, wo wir ihn bezeugen und in seiner Kraft und seiner Herrlichkeit leben. Und ich möchte es euch zusprechen, der Herr ist auferstanden, der Herr ist wahrhaft auferstanden. Amen. Stehen wir noch auf zum Gebet. Ja, Herr, deine Auferstehung, sie durchdringt alles und sie hat alles verändert. Sie hat die ganze Welt verändert und wenn du tot geblieben wärst, dann wäre nichts geschehen. Aber durch deine Auferstehung ist alles neu geworden, wie du gesagt hast. Durch deine Auferstehung ist es möglich, dass wir Vergebung haben. Durch deine Auferstehung ist es möglich, dass Versöhnung geschieht. Durch deine Auferstehung ist es möglich, dass wir erneuert werden mit deinem Feuer, deiner Liebe dich bezeugen und in dieser Welt ja, unsere Fische austeilen. Danke, Herr, für deine Gaben. Danke, Herr, dafür, dass du uns zu deinen Zeugen, zu deinen Jüngern machst. Danke, Herr, dafür, dass du rufst. Und danke dafür, dass du mitgehst mit deiner Kraft an diesem Ostermorgen. Ich danke dir, Herr. Wir danken dir, dass du mittendrin bist in unserer Gemeinde. Dass du deine Gemeinde trägst weltweit heute Morgen auch. Da, wo Anschläge sind, da, wo Schreckliches passiert, da bist du mittendrin. Und du beschützt und bewahrst und erhältst dein Leib und deine Gemeinde. Danke dir, Herr, dafür. Danke dafür, dass du lebst. Danke dafür, dass du der Morgenstern bist. Dass du die Kraft und die Wahrheit bist. Du seist gepriesen über alles. In deinem Namen. Amen.